Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Osterhasen Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 285. Heute haben wir mitgebracht 4 Ostereier für dein, aber auch unsere Depots. Und ich würde sagen, wir starten. So, Philipp, wie war deine Osterwoche?
Meine Pre-Osterwoche war, ja, was soll ich sagen, entspannt. Ich war einmal in Berlin, immer eine Reise wert. Und sonst eigentlich zu Hause. Ich war beim Friseur, hab mich immer frisch gemacht. Heute, wenn ihr es hört, Karfreitag, gibt's bei dir da Fisch? Also bei mir, ja.
Boah, weiß ich nicht.
Nee, also gar keine Karfreitag Tradition. Isst man traditionell Fisch.
Ist das so?
Mhm. Und bei mir gibt's Captain Iglo Fischstäbchen mit Brezelpanade.
Oi.
War im Angebot, musste ich kaufen. Okay. Das Schöne ist, jetzt kann ich ja das kleine Kind vorschieben. Und kann sagen, hier, ja, normalen Lachs isst er nicht.
Ich dachte, du holst jetzt einen Filet-O-Fisch bei Mecken.
Nee, nein,
ist dann doch nicht.
Nee, also so weit reicht die Liebe dann doch nicht. Es könnte sein, mir mal den Magen an McDonald's verdorben. Das eine Mal, wo ich gegangen bin nach meinem Jahr Abstinenz. Ja. Und ich bin geheilt.
Ja, aber also ich nicht gewohnt, ne?
Aber es war vielleicht auch das Essen auf Mallorca in der Lounge. Ich will jetzt nicht sagen, dass McDonald's schlecht ist, weil ich habe ja auch die Aktien, lieber Marcel. Wie war denn deine Woche?
Ja, arbeitsreich. Du weißt, ich hatte ja natürlich ein bisschen Geburtstag gefeiert, aber auch da eher weniger. Und am Ende des Tages oder am Ende der Woche, muss ich sagen, ging sie natürlich wieder schnell vorbei. Und es waren natürlich wieder viele Themen, die uns diese Woche bewegten. Und unter anderem, würde ich sagen, geht es auch endlich wieder los mit den Quartalszahlen, Philipp.
Das auf jeden Fall. Aber Marcel, bevor es losgeht, mich haben so viele Leute gefragt, wie kann man Marcel glücklich machen? Und da habe ich gesagt, nichts einfacher als das. Marcel wünscht sich von euch 5 Sterne bei Spotify und bei iTunes.
Ja.
Damit würdet ihr uns eine Riesenfreude machen.
Ja.
Natürlich möchten wir euch recht herzlich einladen, in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen. Für einen Kaffee im Monat seid ihr dabei.
Also 4 Euro.
Für 4 Euro. Link findet ihr in den Shownotes. Und auch natürlich ganz wichtig, beachtet unseren Disclaimer. Weil alles, was wir hier sagen, kann und ist wahrscheinlich falsch. Ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden. Stoppt jetzt den Podcast oder das Video. Schaut nochmal in die Shownotes. Und Marcel, wenn wir wollen ja immer so ein bisschen out of the box denken, liebe Freunde. Und das haben wir gemacht bei diesen Ostereiern.
Das stimmt.
Weil es sind 4 Unternehmen, die wir beide so noch nie gehört haben. Wir haben gesagt, ChatGPT, spuck uns mal 4 Aktienunternehmen aus, die wir nicht kennen. 4 sind es geworden. Nein, also es sind wirklich 4 Unternehmen, über die wir noch nie gesprochen haben hier in dem Podcast. Und das, glaube ich, wird so das Spannende. Wir wollen euch natürlich immer eine Möglichkeit geben, euren und unseren Horizont einfach zu erweitern. Wir haben aber natürlich, wie du schon sagtest, auch weitere spannende Themen dabei. Also die Quartalszahlen. Da sind zum Beispiel ein wirkliches Highlight auch Unternehmen, welche ich im Depot habe. Zum Beispiel ASML mit dabei. Johnson & Johnson. Hier gab es eine kleine Veränderung in meinem Depot. Müssen wir nochmal drüber sprechen. Und du hast auch noch vor der Sendung gesagt, Philipp, wir müssen heute länger machen, weil ein Unternehmen darf heute hier nicht fehlen. Bleibt auf jeden Fall dran. Marcel wird euch gleich sagen, welches es ist. Dann haben wir eine tolle Frage aus der Community erhalten, Marcel. Da geht es darum, jeder hat so immer das Gefühl, man verpasst in Japan was. Und wie könnte man in Japan spielen? Du natürlich nicht, du grinst so, aber es gibt doch einige.
Genau die Frage, also das ist genau das Land, wo ich gesagt hätte, da verpasse ich nichts.
Ja, aber es gibt doch Leute, die sagen, wie schaut's aus mit Japan, wie kann ich da investieren?
Ja.
Und somit habe ich gestern Abend mich hingesetzt, stundenlang nach einem Fonds gesucht, der besser ist als der ETF, wie meine Recherche im Land der aufgehenden Sonne ausgegangen ist. Erfahrt ihr gleich, also bleibt auf jeden Fall da dran. Was hast du uns denn noch so mitgebracht?
Ja, ansonsten werden wir natürlich nochmal schauen über die gewisse Übernahmen, die hier auch im Raum stehen, wo eben auch Anteile teilweise verkauft werden. Es wird um einen Top gehen, der ja die ganze Pharmabranche schon wieder bewegt. Und man muss sagen, es wird einen Flop meinerseits geben, der sich in Europa befindet.
Wir haben einen Ten-Bagger der Woche mit dabei und viele wollen ja in Wasser investieren. Und
dieses Mal sogar made by Philipp.
Bei Philipp.
Ja.
Ja, genau. Also es ist meiner. Es ist nicht mein Unternehmen, noch nicht. Mhm. So viel sei schon mal gesagt. Aber es ist ein Clean-Tech-Unternehmen, was wirklich ganz am Anfang steht und ich glaube, er hat wirklich eine realistische Chance, wenn sie so weitergehen den Weg, auch wirklich hier ein 10x oder ein 100x auch vielleicht mal für einen zu erwirtschaften. Marcel, wir gucken uns noch weiterhin auch mal an, nochmal die Folge 277, da hattest du einen Tenbagger mit dabei und dieser Tenbagger hat eine große Übernahme doch angekündigt. Wir betrachten einfach mal, wie wirkt sich das alles auf. Wie gesagt, das alles in den nächsten 60 Minuten. Und Marcel, ich freue mich endlich wieder, dass dein allererstes Thema natürlich das ist, was mich persönlich auch am meisten interessiert. Und das sind die Quartalszahlen. Und dann würde ich dich jetzt erstmal bitten, bevor wir loslegen, machen wir noch einen kurzen Werbebreak, nämlich für unseren heutigen Werbepartner. Und ohne diesen gäbe es diesen Podcast natürlich auch einfach nicht. Ja, weil wir sagen zwar mal kostenlos, aber nicht umsonst. Aber nichtsdestotrotz wäre es einfach schön, wenn ihr euch über unseren Link in den Shownotes mit dem Code auch anmelden würdet für eine Gratis-Aktie von Trading212. Und sie haben eine wirklich provisionsfreie deutsche Investment-App ohne Ordergebühren, ohne Fremdkostenpauschale, ohne Kontogebühren. Und wir nutzen ja auch aktiv, ja, also wir put your money there where your mouth is, sagt man ja so schön. Und das machen wir, Marcel, mit unserem Basket, richtig?
Ganz
Kannst
genau.
du einmal kurz erklären, was macht der Basket? Weil man soll ja eigentlich nicht alle Eier in einen Korb legen.
Genau, gerade zu Ostern würde es sich vielleicht lohnen, da ganz viele Eier in einen Korb zu legen, damit man eben von gleich an auch diversifiziert ist. Das ist das Schöne, wenn man doch, ich sag mal, jetzt vielleicht startet oder vielleicht auch so ein, wir haben es jetzt in der Community öfter mal gehört, so ein Tech-Warenkorb zusammenstellt, wo man sagt, ja, da will ich nicht überall investieren, aber ich habe so viele kleine Möglichkeiten, wo ich sage, da kann ich so peu à peu was nachschießen und dann habe ich aber gleich gut gestreut in meine Wunsch-Tech-lastigen Unternehmen oder auch von mir aus Pharma oder von mir aus REITs oder was auch immer. All das geht und da kann man sich so ein bisschen seine kleinen Warenkörbe zusammenstellen und das doch recht kostengünstig und dann natürlich auch immer gleichzeitig auch ausbalancieren und natürlich auch mal sagen, okay, hier sind Gewinne sehr gut gelaufen, die haue ich jetzt eben raus, mein Warenkorb, die will ich gar nicht mehr drin haben und so bleibt man doch recht flexibel und ansonsten ist natürlich das Handeln über Trading 212 natürlich trotzdem sehr günstig und sehr einfach möglich und vor allen Dingen auch zuverlässig.
Dazu gibt es noch eine Kreditkarte, wenn man das möchte, schaut es euch mal an, Link dazu gibt es in den Shownotes und jetzt Marcel, würde ich sagen, Hip-Hop und los geht's mit einem Unternehmen und ich kann es vorweg sagen, ich bin nicht mehr investiert bei Johnson & Johnson. Ich habe die Geduld nach guten 3,5 Jahren verloren, weil diese Seitwärtsphase, es nervt mich.
Die zerrt an deinen Nerven.
Ja, ich bin vielleicht sogar leicht im Plus mit den Dividenden raus. Aber ich habe umgeschichtet, liebe Freunde, in die Euronext. Ja, und die Euronext hat jetzt auch schon besser performt als Johnson & Johnson. Und damit wir es verfolgen, dass hin und her nicht immer Taschen leer macht, ist das auch schon meine Spekulation. Diese Woche.
Boah, das ging ja früh los. Ich habe nicht mal was gesagt.
Mensch. Die Euronext wird Johnson & Johnson schlagen. Ich trage es jetzt ein, während du uns mal durch die Quartalszahlen bitte führst.
Irre. Ja, also Wahnsinn. Also man muss sagen, du hast vor den Quartalszahlen verkauft. Das vielleicht mal noch so als, ja klar, letzte Woche ja schon drüber gesprochen, dass du dir Euronext gekauft hast. Insofern passt es natürlich. Johnson & Johnson hat geliefert und zwar doch recht gute Ergebnisse, muss man sagen. Auch gewinnseitig konnte man eben gut performen. Umsatzseitig konnte man auch die Erwartungen übertreffen. 3,3% Wachstum ist man natürlich jetzt nicht der absolute Tiger hier im Rennen, aber trotzdem jemand, der ein bisschen oder eine Aktie, die trotzdem ein bisschen wächst. Und gerade da muss man sagen, ist es doch ein recht stabiles Unternehmen und das Zugpferd im Portfolio bei den Medikamenten ist Darzalex, welches doch recht üppig wächst mit über 20%, das schon wirklich gut ist. Der Rest des ganzen Portfolios bis auch Medtech so zwischen 2-4% wiederzufinden im Wachstum und das ist zumindest sehr solide. Das Management selbst ist also schon zufrieden mit dem, was sie geleistet haben und jetzt sind sie sich natürlich noch nicht sicher, was die Pharmazölle bedeuten, jetzt auch für Johnson & Johnson. Dennoch bleibt man und hält man natürlich an den Prognosen fest. Die Gewinnprognose bei 10,5 bis 10,7 Dollar je Aktie, umsatzseitig 89,8 Milliarden wurde dann eben auch angehoben auf 91,4 Milliarden, was damit zusammenhängt, dass man die Übernahme von Intracellular Therapies auch überstanden hat, also sprich auch alles komplett inkludiert hat in das große Unternehmen Johnson & Johnson. Das ist natürlich klar, dass dann auch die Umsätze ein bisschen stärker steigen und vor allen Dingen, weil auch hier schon die ersten Synergien sich ergeben. Ich bin ja auch nicht investiert, nicht mehr, habe auch dahingehend aber jetzt nichts Negatives zu dem Unternehmen, sondern eher, muss ich sagen, Positives, denn die Quartalszahlen kamen erstmal gut an. Ich habe leider den Punkt bei 140 dann wieder verpasst einzusteigen, also $140 muss man sagen, denn die Aktie ist ja in dieser Seitwärtsphase, die du schon gerade angesprochen hast, immer so, naja, dass sie zwischen 140 immer ein Kauf, ein guter Kauf war oder zwischen 140 und 145 und dann erstmal wieder Richtung 165 hochging. So war es ja auch zuletzt, aber dann kam auch wieder der Abpraller, weshalb ich ja erstmal wieder raus bin. Und jetzt muss man sagen, ging es doch für meine Verhältnisse doch ein bisschen zu schnell, um darauf zu reagieren. Aber das ist immer das Problem, wenn man rausgeht. Es kann auch passieren, dass man nicht mehr reinfindet und das ist zumindest jetzt passiert, aber noch nicht schlimm. Denn die Chance steht ja natürlich weiterhin gut, dass sie von den 160, die dann jetzt bald erreicht sind, ja auch wieder der Abverkauf Richtung 145 kommt. Denn es ist so eine seitwärts leicht abwärts tendierende Seitwärtsphase, die sie zuspitzt. Und diese Zuspitzung kann im schlimmsten Fall, und das, wenn man die Linie jetzt mal so nachzieht von den Trends, kann durchaus noch bis, also wirklich im allerschlimmsten Falle, bis Ende 2027 anhalten. Das ist sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen, aber es ist möglich, zumindest charttechnisch, bis da mal wirklich ein Ausbruch im positiven wie negativen Sinne passieren kann. Ich würde vermuten, aufgrund der Bewertung eher positiv, da müsste schon einiges passieren, dass die Aktie dann so nach unten abknicken würde. Aber deswegen hat man, glaube ich, noch einige Gelegenheit, wieder reinzufinden. Oder, wie wir halt immer sagen, Tranchen, Sparpläne machen sich ja bei Johnson & Johnson sicherlich auch ganz gut bemerkbar über die Zeit.
Das ist auch ein Punkt, warum es sich lohnt, heute hier dran zu bleiben, Marcel. Wir klären heute allen für alle mal, was ist besser. Sparpläne oder also was ist besser, wann kaufe ich am besten? Über Sparpläne, über Tranchen, bei Rücksetzern etc. Und ich persönlich muss dir sagen, ich finde dieses Unternehmen mega. Also ich kann mir auch vorstellen, vielleicht in 2-3 Monaten sogar schon wieder hier mit drin zu sein. Ich wollte aber die Euronext einfach und es ist aufgegangen. Die Euronext ist auch jetzt schon gestiegen seit meinem Einstieg, weil natürlich die Volatilität an den Börsen im Moment, da profitieren die Börsenbetreiber von. Und das gefällt mir doch sehr gut. Könnt mir aber, wie du schon sagst, vorstellen, auch hier nochmal irgendwann den Einstieg bestimmt sogar zu finden, wenn ich noch weniger Zeit habe, in mein Depot zu
gucken. Aber frag bitte vorher, nicht, dass du die 165
oder ich mache einen Sparplan.
Ja, genau. Wäre vielleicht auch eine Idee. Ne? Nicht, dass wir die 165 erwischt, obwohl du eigentlich nur die 140 wolltest. Das wär doch wieder ein bisschen ärgerlich, wenn wir schon an der Quelle sitzen. Weiter soll es gehen mit ASML. Auch die haben interessante Zahlen geliefert, die natürlich auch für den ganzen Sektor immer sehr interessant sind, denn Chips, Halbleiter, generell natürlich auch die ganze Branche rund um KI ist hier mit, muss man fast schon sagen, abhängig natürlich auch von den jeweiligen Zahlen, die da gemeldet werden. Und immerhin wird das Geschäftsjahr 2025 bekräftigt, das niederländische Unternehmen ASML doch die Prognosen. Und das ist ja erstmal positiv, denn unter Betrachtnahme der ganzen Zölle, die jetzt natürlich einhergehen, kann das natürlich auch schnell mal eine ASML treffen. Und am Ende muss man sagen, neben den guten Zahlen und dem doch ordentlichen Wachstum von 46%, was einen ganz kleinen Ticken unter den Erwartungen lag, aber wirklich nicht nennenswert, sind die vierteljährlichen Nettobuchungen im ersten Quartal doch ordentlich gewachsen auf 3,9 Milliarden. Davon 1,2 Milliarden Euro auf diese neuen Systeme, die für die besseren Halbleiter gemacht sind, also EUV. Und was daran positiv ist, das ist oft so, dass dass das jeweils erste Quartal eines Jahres eigentlich relativ schwach war. Und das war tatsächlich dann das beste erste Quartal der letzten 3 Jahre. Das
erste schlechte.
Nein, das erste, also das beste der letzten 3 Jahre von dem eher zurückhaltenden Quartalen, die halt immer das erste Quartal im Jahr ist. Ne? Also dahingehend ist das eigentlich ein positiver Trend und auch der Ausblick, wie gesagt, für das zweite Quartal sieht man hier doch 7,2 bis 7,7 Milliarden Euro vor, bei einer Bruttomarge zwischen 50 bis 53. Forschungs- und Entwicklungskosten sind bei 1,2 Milliarden Euro und für 2025 erwartet man eben weiterhin 30 bis 35 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 51 bis 53%. Die Aktie natürlich trotzdem ein bisschen im Minus, weil, man hat sich ein bisschen mehr im Ausblick erwartet. Aber ganz ehrlich, ich finde es vernünftig, gerade auch im Hinblick der Unsicherheit, der Zölle, dass man jetzt hier nicht voranbricht, sagt, ich mache die Prognosen hoch, wenn es am Ende vielleicht gar nicht umsetzbar sein könnte.
Wir sind beide investiert. Die Aktie ist fundamental auch brutal. Eine Bank am Ende eines jeden Podcasts schauen wir ja nochmal, wie sind die fundamentalen Fakten aller Aktien, die wir heute hier besprechen. Wir sind beide investiert, wir sind der Meinung, buy and hold, und ich bin auch ziemlich sicher, Marcel, dass diese Aktie in 10 Jahren höher stehen wird als heute. Nächste Woche ist die Hauptversammlung.
Ja, stimmt, ja.
Wäre spannend. Ich nicht in Österreich, wäre ich da.
Ja, toll. Wieder nicht geschafft.
Mach mal weiter.
530 Euro ist übrigens die Unterstützungszone, die jetzt wieder erneut gehalten hat, die in erster Linie vielleicht das Ziel sein sollte für alle, die irgendwo einsteigen wollen. Aber auch hier ist vielleicht der Sparplan gar nicht schlecht. Und ja gut, eigentlich wäre es das schon gewesen mit den Quartalszahlen heute, zumindest von der Berichterstattung unsererseits. Aber United Health muss jetzt hier noch mit rein, nachdem doch eigentlich so fast ein historischer Einsturz der Aktie heute stattgefunden hat. 23% ging es runter, und zwar auf das Tief der mittelfristigen Seitwärtsbewegung, Philipp. Und jetzt fragt sich jeder, 23% für dieses wirklich Blue Chip, größten US-Krankenversicherer, den es gibt.
700 Milliarden Börsenwert, glaube ich, oder?
Ja, genau, also schon sehr, sehr viel. Und man muss auch sagen, Dow Jones relevant, denn der Dow Jones ist heute deswegen Outperformance im negativen Bereich. Denn alleine dieser Abverkauf hat 700 bis 900 Punkte dem Dow Jones gekostet. Das ist schon ziemlich heftig. Und der Grund dafür, naja, umsatzseitig hat man 2,02 Milliarden verfehlt. Klingt super viel, aber bei 110 Milliarden gar nicht mehr so dramatisch. Man hat trotzdem ein Wachstum von fast 10%. Und ja, gewinnseitig ist es eher ein Thema, Philipp. Denn hier ist man ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Also ein bisschen ist schon recht deutlich, natürlich auf dem Niveau, wo sie spielen. Der CEO Witty konnte das anhaltend starke Wachstum weiterhin in allen Geschäftsbereichen feststellen und konnte das auch loben, aber er sieht auch kritisch die Leistung an, denn aktuell ist es so, dass für das Gesamtjahr eine Umsatzprognose bleibt, die schon gestellt wurde, aber die Gewinnprognose wurde eben doch ein bisschen gesenkt, also durchaus knapp über 10% gesenkt, und der Grund dafür sind höhere medizinische Kosten, und zwar ganz speziell erhöhte Pflegeaktivitäten und eine Patientenzusammensetzung, die nicht zugunsten der medizinischen Kosten war, was natürlich auch ein bisschen einhergeht immer mit diesen Medicaid Paketen, die man eben da auch buchen kann. Und die medizinische Betreuungsquote für das gesamte Jahr dürfte bei 87,5% liegen, und das ist eben ein erhöhter Wert und eine erhöhte Betreuungsaktivität. Und insofern ist das natürlich so ein bisschen der Grund, warum da eine gewisse Negativität für das Jahr reinkommt. Trotzdem muss man auch betonen, das hat zumindest im Call auch das Management hat die Gründe und die Schwächen erkannt und arbeitet daran, diese zu beheben und zu verbessern. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt in die Verluste geht oder irgendwas, so schlimm ist es ja alles nicht. Also wir reden schon immer von sehr hohem Niveau und sehr qualitativ hochwertigem Niveau. Und ich finde, das ist ein Pluspunkt, dass man auch weiß, woran es liegt, dass man die Stellschrauben drehen kann und dann auch relativ schnell wieder das Ruder rumreißt. Und wenn man sich den Chart mal anschaut, ja, Philipp, ist es, es kam, wie es kam, musste. Ich habe es heute Morgen schon in der Gruppe gesagt gehabt, also als die Aktie doch nach den Quartalszahlen mit -12% in den Handel startete, habe ich schon gesagt gehabt, naja, bis $450 ist schon durchaus noch Platz. Da ist halt die klassische Unterstützung, wo die Aktie immer wieder den Weg nach oben gefunden hat. Und so wird es wahrscheinlich auch diesmal sein, denn man muss sagen, die Unterstützung ist schon sehr robust. Also zwischen $445 bis $450 ist so eine Range, wo immer wieder Käufer hineinkommen. Das wird doch heute schon wieder bestätigt. Insofern, wer die Chance nutzen möchte und überzeugt ist, und ja klar, Disclaimer-Hinweis natürlich an der Stelle, bin selbst schon investiert, weshalb ich auch nicht neu reingehe. Position ist groß und genug, aber ja, kann man durchaus nutzen.
Es ist super spannend, weil Jim Cramer hat die Woche bei Mad Money vorgestellt, seine Unternehmen, seine Favoriten, denen die Zölle egal sind.
Ja.
Und da war United Health auch ganz vorne mit dabei. Er sagt, das klappt eigentlich immer. Und jetzt könnte eine wunderbare Idee, eine wunderbare Chance sein, hier einzusteigen.
Vielleicht ein schönes Ostergeschenk, ne? Wenn man sich mal jetzt machen
möchte.
Du hast
jetzt das fünfte mitgebracht.
Es stimmt, ja. Entschuldigung.
Also ich bin nicht investiert. Ich weiß nicht, warum auch nicht. Eigentlich spricht nichts dagegen.
Von jetzt gerade die Chance wieder da ist, ne?
Wäre vielleicht doch eine tolle Idee. Marcel, danke dir für die Quartalszahlen. Wir haben noch weitere spannende Themen dabei. Wie gesagt, Übernahmegerüchte von KKR. Wir klären, ob es besser ist, Buy and Hold zu betreiben oder ob sich andere Wege lohnen. Aber wir haben eine Frage aus der Community erhalten, Marcel. Und die ist ganz einfach. Ich würde gerne einen Japan-Anteil in meinem Depot aufbauen. Wie macht ihr das? Über einen ETF? Wenn ja, welcher? Oder was gibt es für andere Ideen? Danke schon mal im Voraus. Und das Erste, was ich mir überlegt hatte, ist, vielleicht, weil es ja doch ein spezielles Land ist, gibt es vielleicht aktiv gemanagte Fonds, die Japan abdecken und den allgemeinen, ich habe jetzt den MSCI Japan IMI USITS hier mal rausgepickt als ETF. Dieser hält 982 Positionen, da wird es doch wohl einen aktiven Fonds geben, der es schafft, mit weniger Positionen hier Alpha zu generieren. Und? Ich persönlich habe keinen gefunden.
Sollst du einen machen?
Who knows, ja. Aber ich sag mal so, in 5 Jahren hat der ETF ausschüttender 39,18% gemacht und ich habe keinen aktiven Fonds gefunden, der besser war. Also auch irgendwie nur so in der Range, die waren meistens so 10% schlechter. Solltet ihr einen finden, der den MSCI Japan irgendwie schlägt, schickt uns gerne die WKN, die ISIN, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und deswegen muss ich dir ehrlich sagen, lieber Marcel, wenn ich es abdecken wollen würde, würde ich es über einen ETF machen.
Okay.
Also, wenn man nicht so die Ahnung hat von den Unternehmen, wir haben ja jetzt hier auch als Top 10 Holdings, das ist ja immer ein guter Ansatz, vielleicht auch sich mal mit Einzelwerten zu beschäftigen, aber Toyota, Sony, Mitsubishi, Hitachi, Sumitomo, Nintendo, Keyence, Recruit Holdings und Future on Topics und Cash. Cash ist vielleicht die beste Idee.
Oder Japan den Top kann Ten, das sein,
sich ja. mal mit Geld zu beschäftigen. Hm. Nein, also für mich alles schwer greifbar. Ich habe es eh im Vanguard FTSE All World mit dabei und im MSCI World. Ich bin mir nicht sicher, ob man unbedingt Japan so einzeln spielen muss. Warum, frage ich mich. Das ist so, wie als wenn man auch sagen muss, ja, ich finde Belgien schön wegen den Waffeln. Wie würdet ihr jetzt in Belgien investieren? Ja, also,
ja, ich glaube,
ja, also ich glaube, abseits, ja. Sie haben eine gewisse Wertung, Gewichtung im MSCI World. Warum sollte ich sie übergewichten? Also wo sieht man die Zukunft,
ja.
dass Japan besser performen wird als die Welt?
Ja, das ist halt die Frage. Also warum sollte man jetzt ganz speziell den Fokus auf Japan legen? Ich glaube, man ist einfach schon dabei und warum bedarf es dann mehr? Also ich würde es auch einfach weglassen als spezielles Investment. Und ich würde das, also klar, letztlich, ist bei Indien zum Beispiel drin, aber da ist ja auch ein ganz anderer Motor dahinter, ne? eine ganz andere Zielsetzung.
Es ist halt auch ein Emerging Market.
Ja, Indien, eben, richtig. Ja.
Japan genau, ist einfach schon gesättigt.
Genau, und Japan ist so, ich sag mal, im Wohlstand, wie wir es sind, aber vor allen Dingen noch viel mehr im demografischen, im fortgeschrittenen Problem. Ja, also die haben ja genau das gleiche Thema, dass die immer kleiner werden als Gesellschaft. Das macht es jetzt auch nicht unbedingt leichter für die Märkte. Und warum sie dann international besser performen sollten als andere, Fragezeichen. Also wäre jetzt nicht so meins. Klar, einzelne Unternehmen werden natürlich dahingehend trotzdem gute Optionen sein, aber auch da, das catcht mich nicht, wie du dann so gerne sagst. Da bin ich eher skeptisch. Philipp, es gab eine Bitte. Übernahme.
Ja.
Oder zumindest Gerüchte gibt es. Und zwar unsere heißgeliebte KKR. Warum wir beide noch nicht investiert sind, keine Ahnung. Eigentlich müsste man es mal machen. Denn da wäre man automatisch genau. in so vielen verschiedenen Unternehmen investiert, die vor allen Dingen teilweise auch uninvestierbar sind für uns, weil sie eben nicht im Public Market sind. Und nun steht KKR kurz vor einer Übernahme des deutschen IT-Dienstleisters Data Group. Und das berichtet Bloomberg, wie so oft, bei solchen Übernahmegerüchten, die noch nicht offiziell sind. Und das soll auch schon noch diese Woche, beziehungsweise dann Anfang nächster Woche schon bekannt gegeben werden. Data Group selber hat eine Market Cap von 340 Millionen, ist noch nicht so lange an der Börse und ist auch nicht so wahnsinnig super stark gelaufen, muss man sagen. Montag bestätigte KKR schon den Kauf des Post-Trade-Dienstleisters Ostra. Auch nicht ganz schlecht. Das ist, also man sieht, dass KKR weiterhin umtriebig ist. Und Ostra war eine Tochtergesellschaft von S&P Global und CME Group, dem Börsenbetreiber, die da die Mehrheiten hielten und nun eben, also Ostra ist dann eher so ein Post-Trade heißt, dass die im Prinzip die ganze Zwischen-Clearing-Stelle, zwischen Handel von diversen Wertpapieren auch abdecken. Und hier sieht man eben, KKR ist nach wie vor in Kauflaune, trotz der ganzen Unsicherheiten und sehen hier und da ein paar Schnäppchen und das könnte natürlich auch für Data Group eine gute Möglichkeit sein, für alle, die schon investiert sein sollten. Ich würde das, ich meine, es gibt noch kein offizielles Angebot, wir kennen also den Preis nicht, den KKR zahlen würde wollen, aber der Markt hat ja so knapp 35% plus auf- oder eingepreist. Ich weiß nicht, ob ich die noch behalten würde, ob ich sage,
vielleicht mal eine Tranche rausnehmen.
Ja, aber am Ende vielleicht geht es nochmal 5% höher, weil sie das Angebot höher setzen, aber so viel mehr ist, glaube ich, nicht zu holen.
Nehmt mal, also wir würden was runternehmen.
Ich würde das vom Tisch nehmen, ja. Ich würde das machen.
Marcel, jetzt klären wir ein für alle Mal.
Ja.
Was lohnt sich mehr? Ist es A, der Sparplan? Kaufen im Bärenmarkt? Drittens, kaufen bei Korrekturen? oder gestaffelt in Korrekturen kaufen. Was sagt dir dein Bauch? 1 bis 4?
Ich glaube, KISS. Ja? Keep it short and simple.
Also, gehen wir einmal durch. Das Handelsblatt hat durchgerechnet. Tolle Recherche meines Erachtens nach auch. Wenn man als Anleger am 1. Januar 1999 monatlich 100 Euro in den MSCI World investiert hätte, hätte man eingezahlt 31.600 Euro und hätte, Stand jetzt, 102.000 Euro. Scharf.
Scharf.
Ohne was zu machen, mega, ja. Jetzt, also, das ist die erste Strategie. Stumpf ist Trumpf, KISS, einfach durchziehen. Dann gibt es die Strategie, dass ja viele sagen, man soll kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also kaufen in einem Bärenmarkt. Und jetzt müssen wir erstmal definieren, wann spricht man von einem Bärenmarkt. Und das macht man, wenn der Kurs von seinem vorherigen Hoch um mindestens 20% gefallen ist. Beendet ist der Bärenmarkt, wenn der Kurs vom Tief des Bärenmarktes aus, also das ist auch ganz wichtig, vom Tief wieder 20% hochgestiegen ist. Das heißt nicht, dass wenn eine Aktie von 100 auf 80 fällt und sie steigt wieder um 20%, dass sie dann wieder bei 100 Euro steht. Ja? Wichtig. Mathe. Dann ist aber wieder die Rede von einem Bullenmarkt. Ja, also die Aktie fällt von 100 auf 80 und steigt dann auf 96. Dann gehen wir wieder in den Rallye-Modus über. So ungefähr. Dann könnte man sagen, dann ist der Bärenmarkt beendet. Beim MSCI World gab es auf Schlusskursbasis in den Jahren, jetzt kommt's, 2001, 2002, 2008, 9, 11, 20 und 22 Bärenmärkte. Also das ist gar nicht so viele Bärenmärkte, die wir dir geben. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt müssen wir ehrlich sein, und das hat doch das Handelsblatt richtig gut gemacht, dass sie gesagt haben, naja, es wird kein Mensch sagen, auch jetzt 99 starte ich und jetzt lege ich erstmal 3 Jahre was weg, um dann in 3 Jahren 2001, hier ist mein Tag gekommen, jetzt investiere ich. Macht keiner. Macht ja. Keiner. Also sagen sie beispielhaft, und das finde ich eigentlich ganz gut, ist, wir investieren nicht die 100 Euro im Monat, sondern 75 und bauen eine 25 Euro Cash-Reserve auf einem Tagesgeldkonto auf mit einem angenommenen Zinssatz von 1,5%, was so der historische Durchschnitt war seit 1999. Also rutscht der Index in den Bärenmarkt, wird das gesamte Geld vom Tagesgeld investiert. Dadurch werden größere Einmalsummen bei niedrigeren Kursen investiert. Also Rücksetzer 20%. Beispiel, rund 660 Euro wurden dann im Februar 2001, 2008 im Juli sogar 1.900 und dann sogar nochmal 2020 im März 2.700 Euro investiert. Und da merkt man jetzt, glaube ich, schon eigentlich diese Krux, ja, du legst dir was weg, um eine Cash-Reserve aufzubauen, aber sie wird eigentlich gar nicht so groß. Und jetzt ist es einfach so, wer das gemacht hätte, der hätte aktuell knapp 1.900 Euro weniger, also knapp 100.000 Euro. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist weniger, aber Leute, 1.900 Euro ist scheiße viel Geld.
Naja, und der Aufwand
dahinter. Und der Aufwand
dahinter. Und die Unwahrscheinlichkeit, das zu schaffen auch.
Ist einfach viel größer.
Ja, und die, genau, und es wäre dir nicht gelungen. Also, genau. Du hättest ja genau an den Statistikpunkten einsteigen
müssen. Und man darf die Psyche dann auch nicht vergessen. Wenn es wirklich 20% runtergeht, dass man dann auf einmal sagt,
ja, vor allem dann auch jetzt, kaufen. Jetzt, warum nicht 25 runter, ne? Ja. Oder 26, können ja auch noch tiefer fallen, das weißt du ja mal alles nicht. Das ist ja genau in dem
schwierig,
Punkt immer ja. Schwierig, ja.
Dann gibt es die Strategie, dritte, zu sagen, man kauft bei Korrekturen. Also von einer Korrektur spricht man, wenn etwas um 10% fällt und dann wird immer weiter nachgekauft. Also häufigere Kursrücksetzer, die es hier natürlich gibt, werden mit größeren Summen ausgenutzt. Aber auch hier ist tatsächlich so, wenn man das mit diesen 25 Euro weggelegt hätte, hätte man bei dieser Strategie gerade mal nur 575 Euro auch wieder nachgeschossen. Ja. Also hinter der Sparplan-Variante ist man auch wieder, man liegt zurück, 1.900 Euro und muss viel mehr dabei bleiben. Strategie Nummer 4, gestaffelte Korrekturen kaufen. Fällt der Index in einer Korrektur, wird ein Drittel des auf dem Tagesgeld oder der auf dem Tagesgeld gesparten Summe investiert. Fällt der Kurs innerhalb einer Korrektur um weitere 10%, wird die nächste Hälfte der verbleibenden Summe investiert. Fällt der Kurs von dort aus um weitere 10%, wird immer die verbleibende Summe investiert, also 3 Tranchen. Mit dieser Strategie hätten allerdings Anleger, und ich glaube, das wird jetzt einige überraschen, am schlechtesten abgeschnitten. Mit rund 99.000 Euro liegt es knapp 2.700 Euro hinter der Sparplanvariante.
Weil du den Hebel nach unten natürlich mitgenommen hast zwischenzeitlich.
Ja, und das ist ja eigentlich, also ich glaube, es klärt einfach buy and hold till I'm old.
Ja, aber eigentlich ist die Sparplan-Variante sogar noch deutlicher im Plus, weil du nicht vergessen darfst, dass du das in der Praxis nie so korrekt triffst, wie hier die Mathematik es zeigt. Richtig. Das wird in der Praxis einfach nicht machbar sein, weil du nie die Punkte triffst, ganz einfach, weil das nicht das natürliche Geschehen ist, weil du nie das Hähnchen dafür haben wirst, dass du exakt an den Punkten einsteigst, weil keiner diese, im Nachhinein ist das ja leicht zu betrachten, auch mathematisch, aber im Vornhinein natürlich nicht machbar. Insofern.
Und wir wissen selber, die letzten Wochen auch mit den, da war die Psyche auch in der WhatsApp-Gruppe.
Man merkt das überall, ne? Ja. Das ist ganz klar. Und das ist ja auch gut so, dass wir die haben. Da kann man sich wenigstens gegenseitig ein bisschen beruhigen und eigentlich so ein bisschen auch die Rationalität zurückholen. Was natürlich immer wichtig ist, gerade wenn es so ein bisschen, ne, klar, es ist das ersparte Geld, das ist so das finanzielle Thema, was man hat. Und wenn man sieht, dass das Ding mal runtergeht, dann tut das erstmal weh. Aber da ist es natürlich wichtig, dann stabil zu bleiben. Und tatsächlich werden ja Kapitalanleger durch die Arbeit Geduld bezahlt.
Ja.
Und hier ist es eben ganz wichtig, die Rationalität und die Geduld auch an den Tag zu legen.
Und ich glaube, hier ist das Motto auch von Costolani: Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht mehr, wenn sie steigen.
Siehst du bei uns? Johnson & Johnson, ne?
Ja.
Ja, schönes Beispiel. Aber gibt es ja noch tausend andere Beispiele, die, glaube ich, uns auch begleiten jeweils. Intel verkauft Altera und das ist jetzt doch recht, mittlerweile sehr, sehr, ja, wahrscheinlich, beziehungsweise schon sehr nah dran, denn Altera ist ja die programmierbare Chip-Einheit von Intel und die soll wohl an Silver Lake Management verkauft werden. Und das berichtet ebenfalls Bloomberg. Und jetzt wird es natürlich spannend, wie hoch dieser Kaufpreis sein wird. Philipp, Altera wurde 2015 für rund 17 Milliarden Dollar gekauft und ich glaube, davon wird der Preis sehr weit weg liegen und zwar im Negativen. Und deswegen hier wieder ganz klares Zeichen von Intel schrumpft sich gesund und ich würde auch nach wie vor davor abraten, diese Aktie auch nur irgendwie ins Depot zu legen. Ich würde es nicht mal als Trade machen, denn diese Nachrichtenlagen sind hier so sprunghaft. Da müssen die Zölle erstmal mithalten können. Es ist schwierig. Dennoch, charttechnisch muss man sagen, bei knapp 18, 19 Euro hat sich die Aktie eigentlich immer wieder stabilisiert zuletzt in den letzten Monaten. Heißt ja nicht, dass es auch nicht noch tiefer gehen kann, denn das hat sich ja zuvor auch bewahrheitet. Gibt es immer wieder
da mal Gründe. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Eben gerade Thema Nummer 4. Lieber einen Sparplan, einen Dauerläufer zu kaufen, anstatt auf diese Schnäppchen. Das ist, man darf ja einmal eins nicht vergessen, man denkt ja jedes Mal, wenn man bei so einem Rücksetzer kauft, dass man besser ist als die Mehrheit des Marktes, die sich gerade dazu entschieden hat, den Kurs darunter zu setzen. Ja, und das muss man aushalten können, das muss man aushalten wollen. Da gibt es auch großartige Chancen.
Klar.
Aber vielleicht, irgendwann hat der Markt auch einfach mal recht.
Ja, klar, kann schon mal vorkommen. Das ist logisch. Aber ja, es ist auch dann natürlich die Frage, ob es oder woran es dann auch liegt. Denn bei Intel ist es ja so, dass es am Ende ein Patient ist, ja, der sich neu erfinden muss man ja wirklich so sagen. Und die Stärken auch wieder stärken oder finden muss erstmal wieder. Und warum sollte man sich daran beteiligen am Ende? Ne?
Du hast einen wunderbaren Ten-Bagger mitgebracht in der Folge 277 Lift. Und ich meine damit nicht die Apfelschorle.
Ach so.
Ja.
Das habe ich aber damals gemeint.
Ach so, verdammt. Ja. Lyft, ein Fahrdienstleisteranbieter, ähnlich wie Uber, aus den USA. Und sie kaufen jetzt die Taxi-App, die ich auch persönlich sehr schätze und sehr gerne nutze, Freenow.
Okay.
Es ist nämlich ein Joint Venture von BMW und Mercedes. Und es ist mit dem Zukauf von Freenow handelt es sich um den größten außerhalb von den USA, den Lyft je getätigt hat. Und sie versprechen sich davon eine erhebliche Steigerung der jährlichen Bruttobuchungen. Und der Kaufpreis, die Bruttobuchungen sollen, glaube ich, bei knapp 2 Milliarden liegen. Weißt du was davon? Ich glaube, also mehr als 1 Milliarde.
Ist schon recht
und
hoch,
dafür zahlt man gerade mal 175 Millionen.
Ja.
Ich glaube, sie haben jetzt hier etwas Attraktives zu einem guten Preis gekauft. Und die Bewertung, mir sind ja fast die Augen rausgefallen hier.
Ja.
787. Ja. Ist das ein Zeichen von Boeing? Ja, Boeing 787 stürzt ab. Wird der Lyft jetzt einfach auch weiter hier der Kurs halten oder nicht? Nein, also das ist das KGV, meine Damen und Herren. Und das ist bei dem Wachstum eigentlich brutal günstig. Die Frage ist, Value Trap nennt man das ja. Wieso kauft niemand Lyft auf diesem Niveau? Was ist da, also wenn man ein Unternehmen hat, was 12% beim Umsatz, 30% oder 20% beim Gewinn wächst, mit einem KGV von 7 oder 6. Wo ist, was sieht der Markt nicht, was wir auch nicht sehen?
Ja, ist natürlich immer noch, also ich bin ja selbst investiert als Trade tatsächlich, jetzt schon ein paar Wochen oder Monate mittlerweile. Und ich sehe es ja auch so, dass die Bewertung einfach super günstig ist für das, was sie hier hinbekommen oder was sie an Wachstum schaffen. Und ganz ehrlich, der Markt hat das jetzt positiv aufgenommen, diese Übernahme. Freenow verdoppelt von heute auf morgen den adressierbaren Markt von Lyft, weil sie natürlich jetzt direkt einen Einstieg haben in Europa und das natürlich auch in recht viele Städte. Also sind ja Lyft, also Freenow ist ja nicht nur in Deutschland tätig, sondern auch europaweit. Und ich glaube, das könnte hier doch ein recht spannendes Investment sein. Ich würde es jetzt fast so ein bisschen vergleichen wie Flix. Ja, nein, wie Flix Greyhound übernommen hat für 42 Millionen und das, obwohl sie 700 Millionen Umsatz machten damals. Also das könnte ein sehr, sehr günstiger Einstieg sein, um das Geschäft zu diversifizieren. Erstmal natürlich auch überregional dann in dem Falle und gleichzeitig natürlich noch weiter zu skalieren, denn sie sind in der Gewinnzone und das wird nur dabei helfen, hier von heute auf morgen einfach weiter Gas zu geben. Und ich glaube, dass man hier schon eine hohe Chance sehen kann, wenn der Markt erkennt, Mensch, das autonome Fahren ist doch nicht ganz so das direkte Geschäftsmodell oder die direkte Gefährdung des Geschäftsmodells, was ja hier eingepreist ist. Also geht es ja schon darum, die Skepsis jedes Mal, oh, hier Waymo läuft und Waymo läuft natürlich, aber ob es jetzt gleich alle Fahrten von Lyft ersetzt, ist eine die andere Frage. Und da bin ich doch recht optimistisch, was das Wachstum zeigt. Würde ich vielleicht jetzt auch einkassieren, diese Aussage, sobald das Wachstum sehr stark nachlassen sollte. Aber das sehe ich aktuell nicht.
Ich bin gespannt. Wir verfolgen ja deinen Tenbagger. Wir hatten es vorhin schon gesagt, ich habe einen Tenbagger mitgebracht.
Das stimmt.
Und es ist eigentlich das Wichtigste auf der Welt. Der Mensch braucht es zum Leben. Alles braucht es zum Leben. Es geht um Wasser. Und es gibt NX Filtration. Ich hatte sie sogar schon mal im Depot. Da waren sie bei über 10 Euro. Und dann habe ich sie aber wieder rausgehauen und bin eigentlich ganz froh. Aber jetzt sind sie ein paar Jährchen auch weiter. Sie haben ihren Capital Markets Day gehabt. Und sie bauen ja Membranfiltrationsanlagen für Wasser. Und sie gehen da vor gegen richtige Branchenprimus, so wie 3M, Pentair, also die bieten ja auch Wasseraufbereitungsanlagen an und die wollen sich natürlich nicht von so einer kleinen Bude aus Holland da das den Rang oder das Wasser abgraben lassen. Ja, könnte man vielleicht so sagen.
Passt gut.
Aber NX Filtration, sie haben einen starken Ankerinvestor, der mehr als 50% der Aktien hält und Marcel, sie arbeiten als OEM, also sie bieten ihre Produkte und Dienstleistungen zum Weiterverkauf an den Großhandel sozusagen an und sie haben starke Partnerschaften meines Erachtens nach. Suez ist mit dabei, Veolia ist mit dabei und das ist glaube ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, ist Pepsi. Weil Pepsi nutzt nämlich auch die Filtrationsanlagen von NX Filtration für die Wasseraufbereitung, die sie natürlich durchführen müssen, bevor wir dieses edle braune Gesöff trinken dürfen.
Ja.
Und, oder schwarze. Ja.
Mhm.
Ich bin ja selber in Pepsi investiert. Und jetzt machen sie das auch mit Carlsberg zum Beispiel. Und der Riesenvorteil ist tatsächlich auch, die Kunden kaufen dann. Coca-Cola will auch nach, also die Suppliers, die Coca-Cola European Partners zum Beispiel, wollen jetzt auch ihre Wasseraufbereitungsanlagen nach und nach auf NX Filtration umswitchen. Und etwas vom Reißbrett zu starten, was noch nicht da ist, ja, weil sie das auch viel mit ihren Patenten etc. schützen, das kostet viel Zeit und Kapital. Aber ihr Wachstum, und sie streben an, Minimum 50% beim Umsatz die nächsten Jahre zu wachsen, eher 70%. Ich glaube irgendwie, sie könnten es schaffen, weil sonst würde eine Carlsberg, sonst würde eine Pepsi, sonst würde eine Veolia, die würden nicht, oder eine Coca-Cola, die würden nicht mit denen zusammenarbeiten, wenn die Technologie nicht besser wäre. Weil diese Unternehmen gucken auch auf die Kosten, die wissen, wie man Shareholder Value betreibt und die würden nichts machen, um sinnlos Kosten zu produzieren für die Unternehmen, nur weil sie jetzt mal sagen, NX Filtration ist cool. Weil wer NX Filtration nutzt, spart ja auch noch 70% der Energie. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich finde, es könnte wirklich ein Multibagger werden. Wenn sie das zeigen, jetzt müssen sie natürlich zeigen, dass die Umsätze, wir haben ein KUV von ungefähr 10, ja, die Umsätze müssen jetzt hier nochmal deutlich skalieren, aber wenn ich das sehe, bei den OEMs haben sie ver 2,1 bis ver 2,3-facht und das seit 2022. Das ist schon gut.
Ja, es bleibt spannend und ich glaube, dass das könnte wirklich eine gute Investment-Story sein beim höchsten Risiko, was man somit haben kann. Ne? Das muss man vielleicht dazu sagen, also weil auch natürlich
hochspekulativ.
Ja, also ist eine hochspekulative Geschichte.
Wer jetzt aber hier zuhört und sagt, ich fange jetzt morgen Montag an mit der Börse, der soll froh sein, da haben die Börsen nämlich noch zu. Ja. Da kann man nochmal eine Nacht drüber schlafen, aber nächsten Dienstag sollte man vielleicht auch davon absehen, NX Filtration zu kaufen.
Also es sollte vielleicht wirklich jemand, der sein Depot in der Breite in der Diversifizierung abgeschlossen hat, im Grundsätzlichen, der kann da natürlich drüber nachdenken. Ansonsten würde ich sagen, Finger weg von der Geschichte.
Ich möchte nur mal an Folge 284 erinnern, meine Damen und Herren. Da hatten wir ja als Tenberger der Woche Biko
ja
dabei.
Und also letzte Woche.
Ne? Was soll ich sagen? 11,3% oh. In einer Woche, wer auf mich gehört hat.
Ja.
Aber hätte man das auch schnell gehebelt verkaufen, gemacht.
Ne? Schnell verkaufen.
Ja, pff, wer weiß.
Ja. Mal sehen. Ja, spannend.
Ja.
Kann man nur beobachten und wir werden alle auf dem Laufenden halten. Glücklicherweise steht es ja in unserer Liste. Philipp, ich bin auf deinen Top gespannt, denn ich bin fast, ja, auch hier nicht reingekommen aktuell.
Einfach mal nicht mehr investiert.
Ja, das ist schön.
Mein Top der Woche geht an mein Unternehmen. Das ist so ein bisschen Schulterklopfen.
Ja, ja.
Gut gemacht, Jungs und Mädels von Prologis. Prologis, einer der größten Anbieter von Warehouses, also von Lagerhallen auf der gesamten Welt.
Logistikzentren.
Und Prologis hat die Quartalszahlen auch gebracht und die Strategie für 2025 eigentlich outgelined. Und ich bin und bleibe hier investiert, ist mit einer der größten Positionen auch in meinem Depot. Und wieso, weshalb und warum? 6 Gründe. Punkt Nummer 1, Marcel. Sie haben 5,5 Millionen Quadratmeter vermietet, ja. Das ist Rekordniveau. Sie haben Neubauprojekte im Wert von $650 Millionen initiiert. 80% davon sind maßgeschneiderte Projekte, also die baut man nicht einfach mal so auf Verdacht und haben eine durchschnittliche Laufzeit von 16 Jahren. Die Auslastung liegt bei 95,2% und das ist sehr stark, weil man jetzt sind wir eigentlich eher im Winter. Ja, also wir sind ja rückblickend im letzten Quartal. Und dass mehr Kapazitäten und Lagerflächen gebraucht werden, das soll auch ein saisonales Geschäft sein. Ist klar, Eis. Ja, wird ja bald jetzt wieder mehr getrunken und gegessen. Und da braucht man mehr Lagerhallen. Der Geschäftsführer Chris Kenton gab an, dass die Stromkapazitäten für den Ausbau von Rechenzentren um 400 Megawatt erweitert wurden. Und das ist natürlich auch super wichtig, weil was bringt dir das, wenn du irgendwo ein Rechenzentrum bauen willst, aber du hast gar nicht die Anbindung ans Stromnetz. Und 400 Megawatt ist schon ordentlich viel. Und im nächsten Quartal will man dazu weitere Kapazitäten, also weitere Informationen dem Markt präsentieren. Die Netto-Mietrendite ist bei 5,9%. Das ist auch schon ordentlich.
Ja.
Und das ist auch ein Riesenpunkt für ein Immobilienunternehmen, ja. Haben Sie ein A2-Rating von Moody's? Das ist auch richtig stark. Also Sie können sich gut verschulden am Kapitalmarkt. Und ich hatte es dir ja damals schon erzählt oder wir hatten es damals mal auch im Podcast besprochen. Die Solar- und Speicherkapazitäten, die Sie haben, die Sie ausbauen, um natürlich dann auch gleich den Strom direkt an Ihre Mieter zu verkaufen, ist im Moment schon, hat einen Wert von $900 Millionen. Und nähert sich dem Ziel von 1 Gigawatt für dieses Jahr an. 1 Gigawatt, das ist schon sehr viel. Das ist die Kapazität eines Atomkraftwerks.
Das ist schon sehr viel, ja, absolut. Also da muss man sagen, top tatsächlich. Und
Chapeau. Deswegen, ich bin und bleibe investiert.
Chapeau für alle, die jetzt ja auch unter 90 Dollar bis $85 eingestiegen sind. Da habe ich mich tatsächlich nicht getraut, weil diese Seitwärtsphase dahingehend kurzfristig verlassen wurde über ein paar Tage, Handelstage. Eigentlich kein gutes Zeichen, wenn sie verlassen wird, aber die Aktie konnte sehr schnell wieder zurückfinden in diese Seitwärtsphase und ist jetzt knapp über den $100 wieder, die bisher, ich sag mal, von $96 bis $100 immer wieder gehalten hat. Sprich, da kamen immer wieder Käufer hinein. Das ist eine Seitwärtsphase, die doch sehr zuverlässig ist, auch wenn sie eben jetzt kurzzeitig wackelte. Aber ein gutes Zeichen ist eben, dass es schnell wieder zurückging, auch unter recht hohem Volumen. Und ich bin ganz bei dir. Ich habe ja immer gesagt, oder ich habe ja damals gekauft, auch bei 100 etwa und habe dann verkauft bei 125, habe die 25% etwa mitgenommen, also Pi mal Daumen, ne, ein bisschen drunter war es, plus Dividende. und wollte dann wieder einsteigen. Bei 100 hat es dann damals nicht geschafft. Jetzt könnte ich es wieder schaffen. Ich bin ja auch überzeugt, langfristig. Aber die Seitwärtsphase ist ja noch mein Dorn im Auge aktuell. Das heißt, die kann man wunderbar traden von den 100 bis eben diese 125. Sollten sie es irgendwann schaffen, über die 137 zu kommen, ist zumindest der Aufwärtstrend langfristig wieder aufgenommen. Und dann kann es auch weitergehen. Bis dahin kann man vielleicht über einen Sparplan diese Position aufbauen, über Tranchen vielleicht immer wieder in der Nähe von $100 nachkaufen. Auch wenn sich das vielleicht noch ein paar Mal hinzieht. Ich stehe hier sehr nah an der Seitenlinie, aber sehr, sehr nah, wieder einzusteigen, weil darauf habe ich ja gewartet. Und ich bin froh, dass ich damals verkauft habe, weil so konnte ich 25% mitnehmen und jetzt tatsächlich wieder günstiger einsteigen zu können. Sollte ich bloß auch machen, natürlich. Macht Sinn.
Wie lautet denn dein Top diese Woche?
Ein Unternehmen, wo ich nicht investiert bin, aber top. Und zwar heute ganz tolle Zahlen zum einen vorgestellt und natürlich auch ja, ich sag mal, gute News seitens des Unternehmens von Eli Lilly, der Pharmakonzern oder der größte Pharmakonzern weltweit, muss man ja so sagen muss, hat erst oder doch, ich sag mal, sehr, sehr verheißungsvolle Ergebnisse von seinem neuen Medikament, Gewichtsreduzierungsmedikament vorgestellt, das sich da schimpft, Orforglipron, vielleicht mal zu merken, falls mal jemand bei Werbemillionär ganz weit oben sitzen möchte. Und ist ein oral einnehmbares Medikament, also im Gegensatz zu den bisherig bestehenden Geschichten eben nicht über eine Spritze, sondern eben hier tatsächlich als Tablette. Diese nimmt man einmal täglich, wurde in der Phase 3-Studie jetzt 40-wöchig eingenommen und hat zu 8% Gewichtverlust geführt. Kurz zur Erinnerung. Bei den bisherigen Präparaten von Eli Lilly und auch von Novo Nordisk reden wir so von zwischen 18-23% Gewichtsverlust, was natürlich deutlich wirkungsvoller ist auf gleicher Zeit, aber dafür eben auch deutlich, naja, wahrscheinlich auch teurer, würde ich jetzt mal sagen, und vor allen Dingen auch mit einer Spritze natürlich auch nicht immer ganz so angenehm im Vergleich zu vielleicht einfach einer Pille, die man nehmen kann. Die Börse feiert es, 16% geht es rauf für Eli Lilly und wir reden, wie gesagt, vom größten Pharmakonzern der Welt und da sind sie natürlich jetzt noch höher bewertet, keine Frage. Novo Nordisk verliert natürlich gleichzeitig, weil es auch eine Art Wettlauf ist, wer hier die erste Alternative zu Wegovy, Ozempic, Mounjaro und Co. bietet. Und Ende 25 bis Anfang 26 sollen wohl die Zulassungsanträge für dieses Medikament eingereicht werden und dann ist dieses Medikament dann auch marktreif. Also ich bin gespannt, ob es so kommt. Ich bin auch gespannt, ob es, dann werden wir ja sehen, tatsächlich, was ja gerade vorweggenommen wird bei Novo Nordisk, was man in dem Aktienkurs weiterhin sehen kann, wird ja vorweggenommen, dass genau dieses Medikament am Ende des Tages die Umsätze von Wegovy und Ozempic deutlich einschränkt. Ich würde immer noch wetten, das Gegenteil wird der Fall sein, dass alle zusammen noch weiterhin wachsen werden, einfach aufgrund gewisser Verfügbarkeiten, gewisser Zulassung natürlich, weil auch nicht gleich alles auf der Welt zugelassen ist und am Ende des Tages auch der Effizienzen. 8% sind halt doch nochmal ein Unterschied zu 23, 22 und bis 18%. Insofern bleibt das auch spannend. Denke, dass der Markt ja einfach viel zu groß ist und dass da irgendeiner dem anderen so richtig was abgraben kann, sondern dass man also wahrscheinlich noch sehr gemeinsam wachsen würde. Ich glaube, es ändert sich erst dann, wenn, keine Ahnung, noch 3-4 weitere Pillen auf den Markt kommen, die vielleicht ähnlich wirken oder vielleicht sogar besser, aber da ist noch viel Luft, denn die beiden sind nach wie vor führend in dem Thema.
Ja, also für mich ist Eli Lilly eigentlich auch so die Sparplanaktie. Ich finde sie immer zu teuer.
Dauerhaft zu teuer, ja.
Dauerhaft, aber eigentlich müsste man hier einfach einen schönen Sparplan mal machen.
Ja, oder man geht es so rational an und sagt sich, Mensch, guck mal, Novo Nordisk war auch mal sehr, sehr, sehr teuer und irgendwann kommen sie alle runter. Vielleicht sollte man da vielleicht den Fokus eher auf das andere unternehmen.
Spannende.
Es ist ja, beide sind Gewinner. Das muss man dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass Novo Nordisk jetzt ein Riesenproblem hat, fundamental, sondern das sind beide Gewinner. Bloß der eine wird halt gerade behandelt wie, das war's bald, den schließen wir zu, den Laden, und die anderen werden gefeiert. Ne? Also es wird sehr spannend sichtlich, ja,
auf die Zukunft. Du sagtest gerade, jeder kommt mal runter und mein Flop der Woche geht an uns, Marcel.
Na, ich glaube an mich nicht.
An mich, an alle, die uns zuhören. Ich bin erschrocken, als ich diese Woche diese Studie gesehen habe von der OECD. Es geht um die jährlichen Arbeitszeiten und da sieht man ganz oben mit 2207 Stunden, das sind die Mexikaner. Das bedeutet, sie haben 276,8 Tage, also 8 Stunden Tage.
Ah, ja.
Und dann sehe ich zum Beispiel ganz unten Germany. Also ich dachte mir erstmal, es geht hier um den weltweiten ESC. Aber nein, wir Deutschen sind tatsächlich im OECD-Vergleich das Land, das am faulsten ist.
Also zumindest von den bis dahin gehen Statistik, ne? Darunter geht es bestimmt weiter.
Na, OECD-Länder. Ja, also da sind jetzt die Russen und so nicht dabei oder die Chinesen, sondern wirklich OECD. Und da arbeiten wir Deutschen jetzt mal im Vergleich 1343 Stunden im Schnitt.
Ja,
der Mexikaner 2207. Und weißt du, was mich am meisten fuchsig macht? Ist diese natürliche Arroganz, die wir teilweise an den Tag legen, und ich erfahre das immer wieder. Du weißt, ich arbeite für eine italienische Firma, dass ich doch auch Kunden habe, die denken, dass die Italiener ein Volk sind, was wenig arbeitet, oder auch die Spanier, die immer den ganzen Tag Siesta machen. Und siehe da, ja, und das ist einfach eine natürliche Arroganz und Dummheit ist das in meinen Augen, wenn ich nämlich sehe, dass wir 1343 Stunden arbeiten und die Spanier 1632 trotz Siesta und die Italiener, ja, 1734. Und eine Sache darf man hier in diesem ganzen Zeugs auch nicht vergessen. Hier sind alle Menschen mit dabei von den Ländern. Und die Arbeitslosigkeit in diesen Ländern ist viel höher. Ja, aber auch die zählen mit in diesen Topf rein. Und wir arbeiten im Schnitt 168 8-Stunden-Tage in Deutschland. Und das ist viel zu wenig.
Ja,
das
ist ein halbes Jahr, ne?
Es ist, also nicht, und es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Und erinnerst du dich auch noch an die Griechenland-Krise? Ja? Wo alle gesagt haben, ach, der Grieche, jetzt kannst du nicht mehr zum Griechen essen gehen und der verarscht uns. Ja, sorry. Aber wenn er an der vierthöchsten Stelle steht mit 1897 Stunden, dann hat er es begriffen. Und ich glaube, wir in Deutschland haben immer noch nicht begriffen, was das eigentlich bedeutet, diese Zahl. Das ist grausam. Die muss definitiv besser werden. Ja? Gucken wir uns unsere europäischen Nachbarn an. Polen, mega Wachstum. Ja, denen geht's richtig gut, die haben richtig Bock, die sind richtig liberal auch. 1803. Die arbeiten fast 500 Stunden mehr im Jahr als wir.
Ja. Also, wem sagst du, meine Statistik nimmt, bin ich, glaube ich, oben irgendwo jetzt
du Mexikaner. Du bist der Mexikaner.
Da bin ich wahrscheinlich der Mexikaner hier.
Aber, der gehebelte Mexikaner.
Gut, okay, als Selbstständiger ist das vielleicht noch eine Ausnahme. Aber ja,
Nein, ich finde es frech.
Naja, unsere Rezession kommt nicht von irgendwo her und das ist vielleicht auch ein Teil davon. Ne? Da muss man sich, glaube ich,
nicht wundern. Und da sieht man auch wieder, der Staat ist nicht die Lösung, weil je mehr, wir haben ja mehr Staatsbedienstete, wir haben ja eine Staatsquote von über 50%, wir müssen da ran. Wir müssen die Leute wieder motivieren, hier mal ein bisschen Attacke zu machen.
Es muss mal wieder ein bisschen ein Ruck, ne? Wir brauchen diesen Ruck. Mal so ein bisschen der Arschtritt, so lass mal ein bisschen mehr arbeiten und nicht mehr so ganz so in der Hängematte
springen. Und du weißt es, und es stimmt, die Deutschen haben eine Arroganz, dass wir immer auch viel über die anderen, oder auch die Franzosen, die essen ja nur Baguette und Croissants. Ja, sicher, weil sie sich's leisten können. Und das ärgert mich.
Ja, wir haben ja trotzdem Wohlstand, aber der ist halt, ich sag mal, eher ausgeruht wirtschaftlich und jetzt natürlich so ein bisschen am Hinsiechen.
Aber wir sollten als erstes mal Witze über uns machen. Der faule Deutsche.
Ja, Sauerkraut, ne? Sagen die ein oder
andere. Die blöden Kartoffeln.
Okay, perfekt.
Unentschieden. Nee, also nee, mich ärgert es wirklich.
Nee,
ich finde, das ist hochnotpeinlich und ich finde, das gehört verboten, dass man heutzutage noch Witze macht über unsere
Nachbarn, solange wir nicht ganz oben stehen.
Ja, ich sag mal so, wenn wir jetzt besser wären als die Dänen, könnten wir ja Witze über Dänemark machen. Holländer, ja, erinner dich, wie oft haben wir uns über die Holländer lustig gemacht? Ja. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ja. Selbst die stehen über uns.
Ja, nicht weit, aber klar ist natürlich auch ein.
Also ich glaube, du verstehst meinen Punkt.
Ja, ich verstehe deinen Punkt, möchte aber noch, vielleicht noch zur Differenzierung, damit vorher der ein oder andere dann sich vielleicht selber ein bisschen empört, zur Einordnung vielleicht noch sagen. Natürlich ist es nicht ganz in der Wirtschaftsleistung und Effizienz ganz vergleichbar mit Mexiko. Das ist auch klar, dass wir einen gewissen anderen
Lebensstandard haben. Wir würden 2200 Stunden arbeiten
bei
der Wirtschaftsleistung.
Ja, aber es ist auch nicht das Ziel im Leben, so viel unbedingt zu arbeiten. Es wäre nur, ich sag mal, insgesamt gut, wenn wir als Bevölkerung vielleicht wieder dahin finden, dass wir wieder zu
genug Wachstum. Du nimmst jetzt wieder die anderen Schuss. Du sagst selber, du
Nein,
bist
ist natürlich in Statistik, die ist natürlich immer, ich sag mal, von allen Seiten angreifbar. Und ich würde sagen, dass man das natürlich auch ein bisschen in den Kontext setzen muss. Und die ganz die Wirtschaftsleistung mit Mexiko vergleichen,
würde ich jetzt auch nicht wollen. Diese Statistik bereinigt sehen um die obersten 10%. die den größten Teil der Steuerlast zahlen.
Genau, das wäre natürlich wieder mal rum spannend, ne, wenn man das
da
mal so schiebt.
Da wären wir wahrscheinlich bei 3,5.
Dann sind wir da ganz oben mit, denke ich, mit dabei. Das wird so sein, da bin ich mir sogar sehr sicher. Ne? Aber am Ende des Tages sind ja die Arbeitsstunden auch nicht unbedingt das, was jetzt unbedingt auch mal effizient ist. Aber ist ja auch wieder die Frage, Industrie mehr, vielleicht auch mehr Dienstleistungssektor. Das sind ja auch immer wieder verschiedene Geschichten. Aber auch Demografie ist natürlich auch ein Thema. Ne? Aber ich gehe mit dir mit, dass natürlich das noch eine der Ursachen ist, warum wir hier rezessiv in der Wirtschaft sind. Ja, weil du Franzosen gerade angesprochen hast, da ist mein Flop ja auch nicht ganz so weit, und zwar LVMH, und das muss man diese Woche einfach sagen, die Quartalzahlen waren wirklich nicht gut. 20,3 Milliarden Euro Umsatz im ersten Quartal des Jahres, und das sind 2% weniger als im Vergleich zum Vorjahresquartal, also zu dem Jahr 2024 im ersten Q, und selbst bereinigt um die Übernahme und Währungseffekte ist es eben doch nicht wirklich gut. Und die Gründe hierfür sind natürlich die schwächelnde Nachfrage, Kriege, Spannungen, Zölle, Unsicherheiten. Und
Billo-Luxus.
Ja, und die Menschen konsumieren natürlich dann dementsprechend deutlich weniger, weil Unsicherheiten dazu führt, dass die Leute sich zurückhalten, gerade bei Sachen, die jetzt eben nicht notwendig sind. Und das ist nun mal ein Luxusartikel. Und gerade für die Schicht, die so ein bisschen am Rande ist, die sich das so eigentlich gerne leistet, wenn sie es können, wenn sie es nicht gut geht, die natürlich bei gewissen Unsicherheiten dann vielleicht genau das eben nicht mehr tun. Und ich sag mal, klar, wir reden immer noch von einem hohen Niveau, 2% Umsatzrückgang ist für Luxus jetzt auch noch okay. Ich glaube, da gibt es andere wie Kering, die deutlich spürbarer diesen Trend erfahren, aber LVMH dementsprechend auf einen neuen, ja, ich sag mal, absteigenden Ast sind. Die Aktie verliert weiterhin an Wert.
Ich bin gespannt, was sie mit der Dividende machen werden.
Und es geht runter auf jetzt mittlerweile unter 500 Euro die Aktie. Ne? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht vor ein paar Monaten, aber ja. Der Weg nach unten ist jetzt übrigens frei, und tatsächlich muss man sagen, man muss sich nicht wundern, wenn die 430 Euro noch erreicht werden. Das wäre durchaus denkbar. Die 476.
Ich glaube, da würde ich aber nochmal aufstocken. Also bei 400 oder so, da hätten sie mich, glaube ich, wieder.
Ja, bei 400 ist schon, das wäre natürlich schon nochmal ein gutes Stück. Ja, ist möglich, würde ich gar nicht ausschließen. Aber ich meine, jetzt sind erstmal wichtig die Chartmarken 476. Die hält bisher im Tief. Ja, es ging erstmal wieder ein Stück zurück. Klar, ein paar Schnäppchenjäger sind immer dabei. Und 430 Euro ist dann die nächste doch markante Marke, die zur Unterstützung dient. Könnte man vielleicht dann wirklich mal überlegen. Ich bin ja nicht investiert, aber klar, ich sag mal, historisch war es nie ein Fehler, die Aktie einzusammeln, wenn sie mal runtergekommen ist.
Weißt du, warum ich die Aktie noch habe?
Nee.
Weil sie im Depot meiner Frau liegt.
Klug.
Und ich persönlich sage, ich will jetzt nicht zu meiner Frau gehen, weil ich ja immer meiner Frau predige, buy and hold.
Ja.
Ich will jetzt nicht zu ihr gehen und sagen, du Schatz.
Ja, kostet es was wolle.
Wollen wir die mal abstoßen.
Den Zahn kannst du
vielleicht dir nicht ziehen. Sollte ich meine NX Filtration auch in ihr Depot legen.
Ja, sag hier Wasser für uns. Und dann sagst du so.
Darf ich dir das Wasser reichen?
Genau. Ja, ist doch eine Idee. Aber für alle, die jetzt investieren wollen, ich würde noch ein bisschen warten. Diese negativen Nachrichten.
Oder ein Sparplan, wer jetzt FOMO hat.
Genau, Sparplan. Aber selbst die negativen Nachrichten drücken immer in der Folge. Und da wäre ich tatsächlich vorsichtig hier.
Dann würde ich sagen, Marcel, kommen wir zum Thema diese Woche. 4 Ostereier von euren Osterhasen.
Ja, müssen wir die verstecken irgendwo?
Wir verstecken sie ja hier hinter den Folien.
Okay.
Deswegen, sag mir mal, guck mal kurz, bin ich als erstes dran oder du?
Ich glaube ich.
Aha. Der Esel nennt sich nämlich immer zuletzt, meine Damen und Herren.
Das war eine Falle.
Jetzt wissen Sie, wer hier nämlich die Präsentation erstellt hat.
Ja, ich.
Starten wir mit deiner ersten Idee.
Dann hast es so schön gesagt.
Erzähl mal.
Mit dem hört auf das Kürzel Ossis oder OSIS, ja, also Ossis, um ganz genau zu sein.
Und also müssen wir aus Solidarität uns endlich mal das ins Depot legen.
Genau.
No?
Schlimm. OSI Systems.
Such mal die Ossis.
Hör auf, ey, das ist so hässlich. Ich hasse diesen Dialekt. Naja.
Gibt's eigentlich Wessi als Börsenkürzel?
Ja, du kannst ja mal suchen. Ich bestelle mal in der Zeit OSI Systems vor, und die ist mir tatsächlich die Woche über den Weg gelaufen.
OSI Systems.
Aber auch aufgrund dessen, dass die Aktie als Dauerläufer tatsächlich bekannt ist, denn die Aktie läuft und läuft und läuft vor sich hin und niemand hat sie auf dem Schirm, und sie wachsen doch recht angenehm mit 10 respektive dann mal noch ein bisschen unter 10% die nächsten Jahre. So zumindest die Prognosen. Und sie haben ein Geschäftsmodell, was dir, Philipp, auch gefallen würde. Denn es geht
sie
hier um...
Sie bauen Autobahnen in Ostdeutschland, oder?
Nein, Philipp. Es geht hier um Sicherheitssysteme.
Oh.
Und du kennst ja, du bist ja selber, ich sag mal, der größte Lufthansa-Kunde der Welt, würde ich sagen.
Nee,
da gibt's noch ein paar mehr. Ja. Okay, aber du gehörst zu den Top 10 wahrscheinlich. wie auch immer, du gehst sicherlich immer mal durch solche Kontrollen.
Ja.
Ich glaube, jeder Konzertbesucher kennt es mittlerweile, da durch so eine Kontrolle zu laufen, bis es piept. Ne? Also so Sicherheitsthematiken. Und da sind sie eben tatsächlich gut mit drin. Also nicht nur bei den Sachen für Events oder und solchen Sachen, sondern eben auch an generell Sicherheitskontrollpunkte, Grenzen, Häfen natürlich auch. Und da sind sie tatsächlich Spezialist für all das, was dazu führt, dass man eben so gewisse Screenings hat, die besondere Auffälligkeiten herausfiltert. Und das ist doch recht spannend und ein Geschäftsmodell, was durchaus gar nicht so oft erwähnt wird. Dazu haben sie natürlich das Thema Gesundheitspflege und Optoelektronik noch drin, also so ein paar bestimmte Bereiche, die, ich sag mal, verwandt sind in dem der Technologie, die sich dahinter verbirgt. Und ich weiß nicht, was du sagst zu den fundamentalen Daten, aber ich finde, sie sind für für das Unternehmen, das man so an sich nicht großartig kennt, recht angenehm. Market Cap 3,18, also kein Riese. KGV von 20 im Moment. Und ich glaube, sieht spannendes Unternehmen.
Solide aus.
Ja.
So würde ich es mal nennen. Wie du schon sagst, man will ja auch solide Sachen in unsicheren Zeiten.
Ja, so ein Hidden Champion, hätte ich gesagt. Ne? Und der Aufwärtstrend ist intakt. Also da gibt es nichts zu meckern. Die läuft und läuft und läuft. Klar, immer mal hin und her. Aber so generell ist sie in einem intakten Aufwärtstrend nach wie vor. Ist unweit vom Allzeithoch entfernt. Und gab auch mal zwischenzeitlich lange Seitwärtsphasen. Aber ich glaube, Sicherheit wird auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Und ich glaube auch, und das ist so meine, das, was ich so feststelle auf Konzerten und Co., dass immer mehr Technik dann eben auch eingesetzt wird und nicht nur mehr das Abgreifen. Hier, guck mal, hier krippel, krabbel an der Ecke. Ne? Das ist dann immer doch relativ
wenig geworden. Wer sucht die Eier zu Ostern?
Ja, wer sucht die Eier zu Ostern? Die Sicherheitskräfte. Ne? Und insofern, glaube ich, könnte das durchaus technisch getrieben sein, dass man hier nach und nach immer mehr solche Produkte vorfindet. Ich kenne mich auch nicht über die Wettbewerbssituation aus, würde ich vielleicht nochmal sagen. Also jemand, der investieren will, sollte vielleicht nochmal gucken, was sind jetzt die Wettbewerber, wie ist der Marktanteil.
Also es gibt nur Aussies für mich.
Aussies.
Kommen wir zu dem ersten Unternehmen, welches, ich habe es schon wieder vergessen. Also es ist für mich selber wie, als würde ich gerade meine eigenen Eier finden.
Ja,
und schön, dass du das ist ABM Industries.
Schön.
Hast du davon schon mal gehört?
Nur dank dir.
Danke, bitte. Sie sind ein Facility Management Dienstleistungsunternehmen. Also sie bieten Gebäudedienstleistungen wie Reinigung, Hausmeisterdienste, Wartung und Planung an, sowie technische Reparaturen und Instandhaltung. Und sie kennen das Wort Zölle gar nicht, wissen auch nicht, wie man das schreibt. Tariffs, ja, da machen die was oder sowas. Und sie sind, eigentlich verwalten sie fast sämtliche Flughäfen in den USA. Also was heißt verwalten? Sie machen die sauber, sie halten die in Schuss, sie verwalten Parkplätze. Und das sind solide Geschäfte, ja. Diese Aktie ist jetzt keine, die jetzt 200% macht in einem Monat. Aber sie ist jetzt auch keine, die meines Erachtens nach fällt wie ein Stein, wenn Donald Trump ein bisschen rumpoltert, ja. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, wenn man an der Börse sein Geld ein bisschen parken möchte, ein bisschen solide. Ich weiß nicht, was du charttechnisch, aber es sieht für mich doch hier sehr solide aus. Was sagst du?
Genau, macht man den Chart mal auf Big Picture von vielleicht 20, 30 Jahren, dann muss man sagen, das ist eine schöne, ich sag mal, relativ gleichmäßiger Verlauf in Richtung Norden. Ne? Also man sieht, dass das Wachstum da ist, es ist gering, aber es ist da. Und es ist vor allen Dingen zum Geldschützen gedacht, glaube ich. Diese Aktie ist wirklich sehr, sehr stabil im Insgesamten, klar, Corona, so ein paar bestimmte Ausnahmen gibt es natürlich immer, auch in den Krisen, keine Frage, aber so jetzt aktuell muss man sagen, behält man doch sein Geld dann recht gut dabei und ABM Industries könnte durchaus eine spannende Geschichte sein, wenn man vielleicht doch keinen Bock auf Tagesgeldkonto hat und dann hat man hier vielleicht noch so ein bisschen, ich sag mal, Fantasie drin, dass das natürlich nach wie vor nicht raus ist. Man würde sich vielleicht mal beschäftigen dürfen, was Roboter für einen Einfluss haben auf die Geschäftszahlen hier, weil Reinigungsroboter sind natürlich günstiger als der ein oder andere Mensch, der da sauber macht. Ja,
das bieten sie aber auch mit an.
Und wenn sie das haben, ist das, aber die Frage ist, wie sie es einsetzen, wie sehr stark das jetzt skalieren kann, dann haben sie natürlich eine Chance, noch weitere Margen zu hebeln und dadurch vielleicht auch einfach noch stärker zu wachsen. Klar.
Ja.
Insofern, guter Pick. Und ich sag mal, das sind das schon zwei gute Hidden Champions, würde ich mal sagen, die darauf einspielen können.
Machen wir weiter.
Mit Palomar.
Wer zum Teufel ist Paloma.
Ja, Paloma ja, ist ein Spezialversicherer. Und sie sind tatsächlich noch gar nicht so lange an der Börse, sind aber dementsprechend trotzdem sehr erfolgreich und sind dann so ein bisschen in diesen, oder als Spezialversicherer eher in so einem, in dem Bereich der Sach- und Unfallversicherungen drin, für eben Privatpersonen, aber auch für Unternehmen. Und bieten dazu noch private und gewerbliche Spezialversicherungen an, wie zum Beispiel Erdbebenversicherung, Wohn-, Gewerbeimmobilien, ja, Gewerbeimmobilienversicherungen und so weiter und so fort. Und finde ich sehr spannend, denn die Versicherer laufen ja nach wie vor sehr, sehr gut. Generell auch die Aktie ist mit dabei. Mit 4 Milliarden Market Cap natürlich noch kein Riese, aber ich würde sagen, die Bewertung ist für das Wachstum, was angedacht ist oder was jetzt auch hier ja, hervorgebracht wird von den Analysten, durchaus attraktiv. Und ja, die Versicherer sind ja generell jetzt kein schlechtes Investment gewesen und bei dem Wachstum kann das durchaus noch weiterhin zu einem Aufwärtstrend weiterführen, wobei das natürlich eins der Aktien ist, die auch schon sehr gut gelaufen sind. Ich würde aber sagen, dass hier ein Ende nicht unbedingt in Sicht sein müsste, sind an der Nasdaq gehandelt und ja, halte ich für spannend, habe ich auf der erweiterten Watchlist schon sehr lange, aber mich nie getraut einzusteigen. Ist auch jetzt nicht unbedingt das Unvolatilste, denn wenn man bedenkt, dass sie 2023 zum Jahreswechsel noch beim Tief von $45 standen und jetzt bei 150, dann wird einem da vielleicht auch mal hier und da ein bisschen schwindelig, auch wenn es zwischenzeitlich eben auch mal doch rauf und runter ging. Also, ja, so generell für den langen Atem vielleicht eine gute Chance. Vielleicht auch ein potenzieller Tenbacker auf lange Sicht.
Mir gefällt. Ich finde es cool.
Wie viel, wie Qualität, guck mal später drauf, ne? Guck qualitativ. Aber ist schon, denke ich, nicht ganz schlecht.
Mein letztes Geschenk ist die Bunzel. Na, wie sagt man hier in Ostdeutschland zur Taschenlampe? Die Funzel. Und jetzt machen wir noch ein B da dran, dann ist es die Bunzel.
Ja, vielleicht noch kurz das Kürzel BUZ1.
Danke.
Für die, die es suchen wollen. Und immer noch nicht verstanden
haben. Aber was wer suchen will, wer das Unternehmen suchen möchte, der geht jetzt einfach mal in seine Küche. Und Marcel, weißt du, was man da findet? Einen Schwamm, hoffentlich.
Ja.
Und dieser Schwamm, der ist so gelb und hat so eine schwarze Oberfläche.
Grün.
Grün.
Dunkelgrün.
Du kennst sie.
Ich kenne
sie. Und das sind Bunzels.
Das ist ein Bunzel. Ah,
jetzt wissen wir endlich, wie die heißen. Gibst du mir mal den Bunzel. Ein
Bunzelschwamm.
Und also sie machen dieses ganze Thema Verpackungen. Sie machen eigentlich alles im Non-Food-Bereich. Und auch für die Hygiene etc. Und sie sind brutal abgeschmiert. Über 20% sind sie eingebrochen jetzt die letzten Tage. Aufgrund natürlich der Zölle.
Schwammzölle.
Ja, aber ich würde sagen, Schwamm drüber. Und wer Lust auf ein schönes Unternehmen hat, was konstant seine Umsätze, seine Gewinne und seine Dividenden im Schnitt seit 2004 um 9% pro Jahr steigert. Und das zu einem KGV von 14, wo wir jetzt sind. Ich glaube, da ist schon einiges eingepreist. Und ich würde sagen, Ende des Jahres Schwamm drüber.
Was heißt das?
Ich kann leider nicht nochmal eine Spekulation machen.
Ach so. Ich würde eine Spekulation heute auf die 4 Ostereier machen.
Ja, und dass die alle die Nasdaq mit Hebel 3 schlagen.
Genau, nee. Dass du mal so übertreiben musst, ne? Das ist wirklich eine Sauerei. Nein, ich glaube, dass von den 4 genannten die beste Performance Palomar macht. Solltest du vielleicht genauso aufschreiben, also sprich alle 4 benennen, dass wir da nicht suchen müssen, aber ich glaube, Palomar als Versicherer wird wahrscheinlich da am besten klar mit
Palomar dem
gewissen Wachstum auch.
Wird 2025 besser
performen als Bunzel. Das ist wirklich ein ganz verrückter Name, Bunzel. Ne? Also wenn da jemand mal vielleicht gearbeitet hat dort, einfach mal melden.
Als
fände ich Bunzel, irgendwie spannend.
Dann
ABM.
ABM.
Und OSIS.
Und die Ossis.
Oder so. Könnte aufgehen. Mal schauen. Auf jeden Fall ist das meine Spekulation diese Woche, weil
ich will auch mal einen Punkt haben. Zu deiner Frau sagen, reichst du mir mal den Bunzel?
Ich werde es probieren und mal gucken, was sie sagt. Ich bin mir
Uns Männern wird ja immer nachgesagt, oder uns beiden, nicht allen Männern wahrscheinlich, also mir persönlich wird immer sehr nachgesagt.
Okay, das ging aber schnell von allen
Von der gesamten Welt auf. Ich bin ja so ein Typ, ich weiß nicht, ob du auch so ein Typ bist, ich frage erst, bevor ich suche.
Ja.
Es gibt ja die Leute, die erst gucken und dann fragen.
Nee, ich frage erst. Ich habe keinen Bock auf die Zeit, auf der Suche. Ja, da bin ich auch effizient. Aber da sind wir, glaube ich, da ticken wir gleich.
Ja. Ja.
Das nervt die einen oder anderen, aber es ist dann einfach so. Warum soll ich erst suchen, wenn das Rad schon erfunden ist?
Richtig.
Das ist ja Blödsinn.
Meine Damen und Herren, Das war's. Wir haben heute vieles gelernt.
Na, wir wollten schon mal gucken, ob irgendwas noch für unseren Fonds relevant ist und vielleicht diese Dienstleistung noch mit anschieben.
Dann siehst du, du fragst eher, bevor du guckst. Ja. Da sind wir wieder. Und also Polmar Holdings, mega. Die Aussies streichen wir. Die Bunzels auch. Eli Lilly kommt mit drauf. LVMH auch weiterhin. Johnson & Johnson. Das heißt aber nicht, ja, dass die anderen Unternehmen schlecht sind. Sonst würden wir ja gar nicht über sie sprechen. Und deswegen würde ich sagen, Marcel, die genannten kommen jetzt mit auf die Watchlist. Die Watchlist gibt es für euch kostenlos, aber nicht umsonst in den Shownotes. Wir wünschen euch jetzt frohe Ostern. Ich kann es immer nur wieder sagen, wer die Eier zu Ostern sucht, hat an Weihnachten die Bescherung.
Warum hatten wir gerade das gleiche?
Ja, also denkt da bitte dran. Gleichen
Spruch im Kopf. Naja.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind eure Osterhasen und wir sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktien-Buddies Osterhasen von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.